Wir sprechen heute übers Richten, aber wir fangen mit was ganz anderem an. Ich habe ein bisschen gelesen von den Gleichnissen und da ich mich diese Woche sehr viel mit verschiedenen Baumaterialien beschäftigt habe, hat mich Matthäus 7 interessiert. Ich hatte Holz in der Hand, Fliesen in der Hand, ich hatte Dreck in der Hand, Schutt. Letzte Woche habe ich auch was verputzt. Bei uns in den Küchen werden auch immer Dielenbögen verlegt, also ja, es gibt viele verschiedene Materialien. Und dann habe ich dieses Gleichnis gelesen, da hat jemand einen Splitter im Auge. Diese Person sieht den Splitter im Auge der Person gegenüber. Aber laut dieses Gleichnisses hat die Person selbst einen Balken vor dem Auge.
Ihr sollt andere nicht verurteilen, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn das Urteil, das ihr fällt, wird euch treffen. Und der Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten. Du siehst den Splitter im Auge deines Gegenübers? Bemerkst du nicht den Balken in deinem eigenen Auge? Wie kannst du zu deinem Gegenüber sagen, komm her, ich ziehe dir den Splitter aus deinem Auge? Dabei steckt doch in deinem eigenen Auge ein Balken. Du Scheinheiliger, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Dann hast du den Blick frei, um den Splitter aus dem Auge deines Gegenübers zu ziehen.
Das ist ja schon eine ganz schön harte Kritik. Also wir haben hier einen Scheinheiligen, der irgendwas bei seinem Gegenüber bemerkt hat. Es geht also ums Richten und welchen Maßstab man hat. Judith, kannst du uns das nochmal zusammenfassen?
Ich habe mich jetzt die ganze Zeit gefragt, ob du eigentlich den Splitter im Auge hast, aber es sieht nicht so aus. Aber im übertragenen Sinne vielleicht schon. Und da schließt sich der Kreis. Also es ist ein Teil aus der Bergpredigt von Jesus und das ist so seine Programmschrift und das, was ihm wichtig ist. Und ein sehr wichtiger Punkt ist ihm eben auch, wie gehen wir eigentlich miteinander um, beziehungsweise mit uns selbst. Und diese Passage beschäftigt sich eben damit, wie urteile ich über andere und urteile ich eigentlich mit einem richtigen Maß oder was ist eigentlich das Maß? Und wir kennen es alle, dass wir besonders gut erkennen können beim Gegenüber, was der oder die alles besonders falsch macht. Also im übertragenen Sinne, den Splitter im Auge des anderen zu sehen. Was macht der eigentlich falsch, was kann der nicht? Und da legt er einfach nur sozusagen die Kamera wieder zurück und sagt, aha, wenn du so damit beschäftigt bist, den Balken im Auge von jemand anderem zu suchen, dann gucken wir nochmal zurück. Möglicherweise hat es was mit dir zu tun. Auch das ist ja eine Erfahrung, wenn man ehrlich ist. Wenn ich so ganz scharf darauf aus bin, zu gucken, was bei den anderen falsch läuft, dann ist es meistens ein interessanter Schwenk, in sich selber reinzuhören, was es eigentlich mit einem selber zu tun hat. Also der Balken, der vor dem eigenen Auge liegt, den sich mal genauer anzugucken.
Man macht ja auch vieles falsch.
Ja, es hat natürlich auch eine sehr ernste Dimension und da könnten wir ja mal ein bisschen bohren. Also mich hat es eben gleich erinnert an die innere Antreiberin, die in mir ist, also das Urteil über einen selbst, dass das ja bei ganz vielen, ohne dass man es von außen sieht, ganz harte Züge annehmen kann. Ja, also da müsste man sagen, wer ist wer, ne? Wer ist ich und wer ist diese Person oder diese internalisierten Stimmen, die dann sagen, die über einen urteilen und einem das Leben intern schwer machen. Wie könnte man sagen, pass mal auf, bevor du jetzt versuchst, meinen Splitter hier rauszuziehen, du Antreiberstimme, gucken wir uns doch mal deinen Balken an. Was hat es denn mit dir zu tun?
Ja, diese Antreiberstimme, die kenne ich. Also mir sagt die manchmal, dass ich zum Beispiel Dinge nicht schnell genug gemacht habe. Mir fällt es auch auf, wenn ich jetzt verschiedene Sachen mache an einem Tag. Zum Beispiel, ich mache was für mein Studium, ich mache was für meine Arbeit. Dann denke ich mir manchmal so, okay, du bist aber nicht mit allem fertig geworden. Wäre doch besser gewesen, du hättest zum Beispiel, würdest in einem Tag der Woche nur, am anderen Tag würdest du nur das machen, so wie du das mal gelernt hast in der Lernberatung. Man muss immer nur eine Sache machen, damit man damit wirklich fertig wird. Da war dann doch eine innere Stimme, die vielleicht doch einen großen Balken vorm Auge hatte.
Ja, und da sind wir natürlich wieder bei dem Punkt, wir Menschen kommen an die Grenze, dass wir alles gut machen wollen, uns aber nicht hinkriegen. Und die Bergpredigt, in der dieser Abschnitt sitzt, die beschäftigt sich eigentlich genau damit. Also, dass Jesus ganz am Anfang sagt, selig sind die. Also, wie wird man eigentlich selig? Wie wird man eigentlich glückselig? Nicht, wie wird man guter Mensch? Nicht, wie kriegt man besonders viel hin? Nicht, wie kriegt man sein Zeug geschafft? Sondern wie wird die Seele glückselig? Und wenn man jetzt nochmal das Urteilen und die Frage, wie urteilen wir eigentlich übereinander oder auch über uns selbst oder über andere in diesem Kontext setzt, also was tut der Seele am Urteilen eigentlich gut? Und was der jetzt hier macht, ist, dass er zeigt, wenn ich mich nur mit den Splittern in den Augen der anderen befasse, dann wird es eine wirklich schwierige Energie auf der Welt. Also sowohl intern in uns, haben wir jetzt gerade schon festgestellt, als auch zwischenmenschlich. Und was er macht, ist, dass er ein Verhältnis herstellt zwischen den Menschen. Also dass das Urteil, was wir wagen, manchmal vielleicht ein versteckter Hinweis darauf ist, dass wir fast beziehungslos sind zueinander. Und die Einladung zu sagen, also ich sehe da jetzt mit meinem Balken vorm Auge, sehe ich jetzt deinen Splitter, aber das ist ja nicht alles. Also erstens sehe ich nicht in dich hinein, zweitens weiß ich überhaupt nicht, wie du dazu kommst, es so zu machen. Und es ist eigentlich ein gnädiger Unterton.
Ich finde auch, woher weiß ich denn, dass jemand, der einen Balken vor seinem Auge hat, tatsächlich einen kleinen Splitter sehen kann? Also wenn man sich das ja jetzt mal so materiell vorstellt, sieht man da ja eigentlich nicht mehr so viel. Ich finde, die Bergpredigt fand ich ja jetzt noch nie so interessant, muss ich sagen. Ich habe die mal in der Schule besprochen. Ich habe mir jetzt aber mehr über die Bergpredigt durchgelesen und fand es dann, muss ich zugeben, doch ganz interessant. Auch andere Gleichnisse, die ich dort gefunden habe und die Frage, wie findet man zur Glückseligkeit? Du hast gesagt, es geht nicht darum, wie wird man ein guter Mensch? Das ist ja auch wieder was anderes. Das wäre ja auch wieder jemand, der urteilt, der irgendwie alles weiß. So, wie wird man glückselig? Und was mir auch verständlich ist, dass wenn man immer richtet, je nachdem, wie man es macht, dann man schafft vielleicht viel, man macht Dinge vielleicht gut und schlecht, aber das hat nichts mit Glückseligkeit zu tun. Also es ist wirklich ein anderes Thema hier.
Ja, und wenn wir jetzt so in die Welt gucken, ist ein Problem das Festhalten an dem Urteil, dass ich mir gefällt habe mit meinem Balken im Auge über die anderen. An ganz, ganz, ganz vielen Stellen. Und jetzt kommt er hier und mit seinem Programm und das macht es ja nach sehr vielen tausenden Jahren immer noch so brisant, würde ich sagen, und sagt, wie eine wahnsinnig gute Psychologin, also es ist mehr als nur die Schuldzuweisung, die ausreicht, um rauszufinden, wer jetzt hier an der ganzen Sache schuld ist. Da wirst du nicht frei von, da wirst du nicht selig von. Sondern du musst dir schon die Mühe machen, dich wieder in diese, wir sind eigentlich beide Menschen, so hart es auch ist. Ne? Je schwieriger man das findet, was der andere macht, desto schwieriger ist es ja auch, dem anderen sein Menschsein zuzugestehen. Aber das ist die Grundlage, um überhaupt dahin zu kommen, vielleicht Splitter aus irgendwelchen Augen oder Balken aus irgendwelchen Augen wegzukriegen oder zu verbannen, damit wir klar sehen und uns auch klar angucken können und möglicherweise sogar ein Gespräch zustande kommt und der Ärger verfliegt.
Judith, aber wie soll das jetzt genau gehen? Also nach diesem Gleichnis hier bin wohl auch ich, jeder Mensch in dem Bilde, eine Person mit Balken vor den Augen. Das heißt, ich kann ja eigentlich nichts machen. Bin ich dadurch handlungsunfähig? Sollte ich mich lieber zurückziehen? Wie geht das denn?
Nee, er gibt ja schon eine klare Handlungsanweisung. Er sagt, zieh zuerst oder beschäftige dich erst mit dem Balken in deinem eigenen Auge. Das wäre die Handlungsanweisung hier.
Ja, aber was ist, wenn ich meinen Splitter im Auge nicht sehe? Was soll ich dann machen? Wie kann ich den denn dann da rausholen?
Na, der erste Hinweis, dass du einen Balken im Auge hast, ist ja, dass du den Splitter im Auge vom anderen siehst und rausziehen möchtest. Und das schon als Hinweis zu nehmen. Und er geht ja sogar so weit zu sagen, du Scheinheiliger. Also er wird dann beleidigend, ne? Weil das gefährlich wird, wenn ich mich als derjenige oder diejenige aufführe, die die ganze Zeit weiß, wie es geht und Recht hat und den anderen verurteile, dann komme ich an dem Punkt nicht weiter. Und genau, also ich glaube, es ist wirklich an der Stelle der Hinweis, vielleicht tatsächlich einen Schritt zurückzutreten oder aus der Situation rauszugehen und mir erstmal meinem eigenen Balken anzugucken. Und das wird nicht so einfach sein. Also dafür brauche ich einen Spiegel und dafür brauche ich andere und dafür brauche ich vielleicht ein bisschen Selbstreflexion und Anreize, um dann vielleicht auf die eine oder andere Idee zu kommen. Aber es ist auf jeden Fall ein Hinweis, der mich dazu bringen könnte, mich mehr zu erkennen, wenn ich das als Hinweis nehme. Also jedes Mal, wenn ich jemanden verurteile, wäre der Hinweis von Jesus, vielleicht mal erstmal nachgucken. Aber du hast doch ein Prinzip auserkoren. Sag uns doch nochmal, welches du auserkoren hast.
Also erstmal, hier fasse ich das zusammen. Mich stört was richtig an einer anderen Person. Ich verurteile das. So sagt mir diese Geschichte, wie du jetzt gesagt hast. Jesus sagt den Menschen, geht selber mit euch in Kontakt und guckt erstmal, was bei euch vielleicht los ist. Ja, was habe ich denn da auserkoren? Also, es gibt natürlich manchmal, man hat super gute Ideen, man möchte Menschen dazu bewegen, irgendwas zu machen. Und man verwendet sehr viel Energie dafür, aber diese Menschen tun es einfach nicht. Ich habe das schon oft versucht, vor allem so in familiären Kontexten, da ist man ja nicht so scheu, dass man Menschen schön vorschlägt, was sie vielleicht tun können in ihrem Leben. Ich habe aber festgestellt, manche Sachen wollen Eltern zum Beispiel einfach nicht machen. Die haben da einfach ihren eigenen Lebensstil. Und da habe ich festgestellt, dass, also einmal Strategie ändern, zum Beispiel, wenn ich jetzt möchte, dass jemand aus meiner Familie mehr Sport macht, so, dass ich dann einfach selber so einen tollen Sport anfange, dass die Person irgendwann sagt so, hey, das möchte ich auch mal ausprobieren, vielleicht so rum. Aber eben, dass man selber die Dinge anfängt und konsequent macht, wenn man jetzt, wenn es eher darum geht, auch bei älteren Menschen Gesundheitssport zu machen. Ich meine, ich bin auch eine Person, die viel vor dem Schreibtisch sitzt, dass man dann eher zum Vorbild wird.
Ja, schwieriger wird es natürlich, wenn man tatsächlich den eigenen Balken nicht sieht. Und das sagt diese Stelle ja auch. Ich sehe es ganz oft nicht. Und das Unbewusste, dass meine Brille, die ich aufhabe, das, was mich prägt, das, was ich sehen kann durch meine Augen. Und auch damit zu rechnen. Also er macht ein Gegenüber auf und sagt, ich kann im anderen etwas erkennen, was mit mir zu tun hat. Und das heißt noch nicht, dass ich im Einzelnen erkennen kann, was das ist, aber es stellt erstmal eine Beziehung her und es bringt mich auf Augenhöhe mit der anderen Person und es schafft dadurch einen Raum, in dem Vergebung und Heilung und alles, was damit zu tun hat, eigentlich überhaupt erst stattfinden kann. Und ich meine, die Balken, die Leute in den Augen haben können, die sind ja, also die können bis ins Unermessliche gehen, ja. Und vielleicht auch so, also bei Trauma ist es sogar so, dass man vielleicht manche Sachen überhaupt nicht angucken kann, weil sie da sind. Und trotzdem gilt für die eben auch, ich sehe durch meine Traumatisierung, durch mein Trauma, durch das, was ich wegdrücken will, die andere Person. Und je schärfer ich die verurteile, desto mehr wäre der Hinweis, dahin zu gucken. Also man kann diese Stelle von ganz leicht, genau, Sport vormachen und so bei sich selber anfangen, bis hin auch vielleicht zu der verzweifelnden Erkenntnis, dass da vieles zwischen uns ist, was uns daran hindert, friedlich miteinander zu sein, lesen. Aber ich finde trotzdem, und das ist ja was absolut nicht veraltet ist, in Beziehung mit sich selbst und in Beziehung mit der anderen Person, gerade im Fall von Urteil und Streit zu gehen, ist was einen richtig on the edge bringen kann.
Ich kann hier gut das Stichwort auf Augenhöhe aufnehmen. Wenn ich über jemanden urteile, dann bin ich ja nicht auf Augenhöhe. So kann ich ja auch schlecht die Person erreichen. Wir haben darüber gesprochen, okay, man muss vielleicht erstmal selber mit sich in Kontakt treten, gucken, was bei sich selber los ist. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, ich habe Personen in meinem Umfeld, die haben es nie geschafft, sich zum Beispiel für BAföG zu bewerben, obwohl die den BAföG-Höchstsatz bekommen hätten. Und es war für mich immer schwer, das irgendwie so zu sehen, auch zu ertragen, weil die Personen mussten da natürlich sehr viel arbeiten gehen. Man kann aber irgendwann auch sehen, okay, es hat vielleicht seine Gründe, warum die Person das nicht geschafft hat. Und Menschen verändern sich auch. Man hat ja dann auch vielleicht doch später nochmal die Chance, sich für BAföG zu bewerben. Und ich habe bei mir gesehen, dass zum Beispiel es Menschen auch leichter fällt, meine Hilfe anzunehmen, wenn ich vielleicht das auf Augenhöhe anbiete. Dass es vielleicht auch ein Urteil, also einen Unterschied macht, ob man jetzt eben da urteilt oder nicht. Für mich ist es auch so. Manchmal, wenn mich jemand irgendwie verurteilt, dann denke ich mir so, ja, leck mich doch, ist mir egal. Ich mache es jetzt alleine, ich klemme mich jetzt dahinter und dann schaffe ich's. Es könnte aber auch eher so die Reaktion haben, ah, okay, dann schaffe ich das ja gar nicht, wenn die Person mich jetzt schon verurteilt hat. So, kommt immer ganz drauf an, wer das Urteil gesprochen hat. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die so sagen, so, hey, Clara, ich kann dir doch bei dem einfach mal helfen. Mir ist aufgefallen, es läuft nicht so ganz. Ich habe da aber eine gute Idee, weil ich kann das. So, und dann wäre ich so, ah, okay, cool, dann... Ja, vielleicht kann ich das danach ja auch, wenn du mir das gezeigt hast.
Genau, also es steckt die Erfahrung drin, dass wenn ich mich da rein entspanne, dass ich wahrscheinlich auch nicht alles richtig mache, es wahrscheinlicher ist, dass wir über unsere Splitter und Balken in den Augen vielleicht sogar eher ins Gespräch kommen könnten, ohne uns darüber zu streiten. Also die Haltung, die dahinter steckt. Und die Haltung noch mal auf die ganze Bergpredigt. Also glückselig sind wir, wenn wir das schaffen, von dieser Art des Urteilens wegzukommen, hin zu einer Öffnung, die bewusst macht, dass wir alle irgendwie irgendwas haben, womit wir beladen sind. Die einen mehr, die anderen weniger. Und das heißt nicht, dass der Fehler oder das, was dazu geführt hat oder das, was schlimm ist, dadurch gut wird, sondern wenn es um dieses Beziehungsverhältnis geht, also das Recht für diese, das, was er hier aufmacht, rechtfertigt nicht, dass man sagt, nee, aber ich muss jetzt jedem auch alles vergeben. Das ist nicht der Punkt. Sondern diese Vorverurteilung und dieses, aus meiner Perspektive gucke ich mir das kurz an, ich sehe nur den Splitter und sage, das ist falsch so, dass das in was Giftiges führt.
Mir kommen die Gedanken, wer war denn eine gute Lehrerin für mich oder ein guter Lehrer auch in meiner Kindheit? Und es waren tatsächlich Personen, die mich da nicht verurteilt haben bei dem, was ich gerade gemacht habe. Wir hatten einen Hund früher, den mochte ich sehr gerne. Aber der hat auch nicht auf mich gehört, als ich ein Kind war, und ich fand das echt scheiße. So. Und dann war ich wahrscheinlich auch nicht so nett zu diesem Hund. Naja, auf jeden Fall hatten wir dann mal Besuch von meinem Cousin, der ist deutlich älter. Und der hat mir dann erklärt, hey Clara, das ist ein Hund, der ärgert dich nicht, wenn er das jetzt alles hier nicht macht und wenn der wieder weggeht und wenn er dich einfach wieder wegzieht und bla bla bla. Und ich weiß, dass ich ab diesem Punkt sich das Verhältnis zu diesem Hund auch verändert hat und ich... Rückblickend, ja, ich habe das falsch gemacht als Kind. Ich wusste da vielleicht auch noch nicht, wie man richtig mit einem Tier umgeht. Ich habe da ja noch nicht so den Unterschied eben gekannt. Und ich weiß, dass das wirklich verändert hat, wie ich ab dann mit Tieren umgegangen bin. Dass mich das nämlich nicht persönlich mehr so gestört hat, wenn der einfach wieder was anderes gemacht hat. Und das war für mich auch ein Beispiel, wo ich mir vornehme, wenn ich jetzt zum Beispiel Kinder um mich habe oder so und denen etwas zeige, dass ich das versuche genau so zu machen, dass die andere Person sich nicht verurteilt fühlt.
Es ist schon eine total gute Übung in einem Gespräch, zu versuchen, urteilsfrei der anderen Person zuzuhören und sich dann selber dabei zu beobachten, wie oft man innerlich eigentlich schon dabei ist, die nächste Antwort zu formulieren oder in eine andere Richtung zu denken. Und alleine dieses Zuhören, was der andere einem wirklich sagen will, ist schon eigentlich die erste Übung zu sehen, wie schnell wir alle mit Vorurteilen uns selbst gegenüber und anderen gegenüber dran sind. Den Texten gegenüber ja auch. Und von deinem Hund haben wir ja auch schon relativ viel gehört. Aber also dass das ein Thema ist, und zwar da und nach wie vor, weil es offensichtlich ein menschliches Thema ist, was wir miteinander haben.
Was wir jetzt aber noch mal kurz besprechen müssen, auch hier kommt ja wieder Gott vor. Also ich fasse das grob zusammen, es steht da ja ungefähr so: Urteile nicht über andere oder nur in der Weise, wie auch über dich geurteilt werden soll, beziehungsweise urteile gar nicht. Und Gott wird in dieser Weise auch über dich urteilen, wie du über andere Menschen urteilst. Müssen wir uns das jetzt wieder so beklemmend vorstellen, dass wir am letzten Tage, bevor die Welt untergeht, vor Gottes Gericht sitzen?
Ja, genau. Da muss man wieder den alten weißen Onkel oben auf der Wolke, den muss man einmal runterkegeln, wenn das so ist. Naja, die Erfahrung ist ja schon, wenn ich aus dieser Urteilsstruktur nicht rauskomme, also wenn wir jetzt Gott wieder nehmen als die Chiffre fürs Leben, ja, oder für Lebenskraft, dann kann ich meine Lebensenergie und Kraft schon verlieren, wenn ich mich nur damit beschäftige, über andere zu urteilen. Und ich glaube, das ist damit gemeint, wenn es heißt, so kommt es dann zu dir zurück. Also die Lebensenergie fließt dann einfach nicht durch dich durch. Ja? Während wenn ich mich öffne und der anderen Person das gebe, das durchaus der Fall ist. Das ist die eine Gott-Dimension, die hier drin ist. Die andere ist natürlich, dass Jesus das sagt und über Glückseligkeit spricht. Und du hattest vorhin ja auch gesagt, ich will das Gute tun und ich kriege es aber nicht hin, sondern das Schlechte tue ich. Hier ist eben auch schon diese ganze Geschichte drin, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass Jesus an der Stelle ja schon für uns der Auferstandene ist. Ne? Also dass derjenige, der das sagt, was Glückseligkeit ist, gleichzeitig auch sagt, ihr könnt das auch. Ihr könnt dieses urteilen lassen, weil ihr in mir die Lebenskraft finden könnt.
Lebenskraft ist ein starkes Wort. Wenn ich mir das auch so wieder vorstelle und Lebenskraft mit Gott ersetze, dann ist es ja auch wirklich wie so ein Zyklus.
Genau, ich glaube, dass es wirklich eine gute Übung ist, weil offensichtlich bei diesem Wort Gott sofort der alte weiße Mann sich einschaltet in die Gedanken. Und dann wird es schwierig, ja? Wenn, dann ist es natürlich schwierig, weil man dann gerade bei der Bergpredigt das Gefühl hat, da steht ein alter weißer Mann und ein junger weißer Mann und der stellt sich dahin und der sagt uns, wie wir es machen sollen. Und wenn wir uns daran halten, dann gehören wir dazu. Und wenn wir uns nicht daran halten, gehören wir nicht dazu. Aber ich glaube, dass diese Texte, dass viel mehr in denen drinsteckt, wenn man sie eben auch freilässt davon. Also es sind keine Texte, die Vorschriften machen in erster Linie, sondern sind eigentlich Texte, die ein Verhältnis herstellen. Also wenn du dich mit Glückseligkeit befassen willst, dann ist das sozusagen daraufhin zu strapazieren, alles, was wir da drin lesen. Wenn nicht, dann musst du es nicht damit messen, zu sagen, okay, aber das leuchtet mir alles nicht ein und das leuchtet mir alles nicht ein. Weil das kann man wirklich über jeden Satz da sagen.
Also Jesus, unser Glückscoach, weiß ich nicht, vielleicht, ja, aber das ist ja auf jeden Fall schon mal wieder, finde ich, ganz interessant. Wie werde ich glückselig? Und wenn man eben diesen Teil, so das Urteilen, das Verurteilen, sei es von sich selber, von anderen Menschen, dass es so die Lebensenergie auffrisst und vielleicht auch nicht irgendwo hinführt. Das finde ich ganz interessant, dass es in dieser alten Geschichte steht. Also muss es schon Menschen immer so ergangen sein.
Also Glückscoach am Kreuz, müsste man dann sagen. Glückscoach mit Abgrund, auf jeden Fall. Also Lebenskraft ist ja mehr als glücklich sein, würde ich sagen. Und Glückseligkeit ist auch was anderes als Glück. Aber genau, ich glaube schon.
Ja, da kommen wir wieder zum Schluss. Also ich empfehle hier allen selbsternannten Glückscoach in Deutschland. Ich weiß, dass man damit auch viel Geld verdienen kann. Vielleicht habt ihr ja eure Inspiration hier vom Richten in Matthäus 7 gefunden. Aber ihr habt es nicht selbst erfunden. Es war schon vorher da. Ciao!
Tschüss!